Before long, a standard news report visual language established itself, one that's immediately recognisable to anyone. Me has this report. It starts here, with a lacklustre establishing shot of a significant location. Next, a walkie-talkie preamble from the auteur, pacing steadily towards the lens, punctuating every other sentence with a hand gesture, and ignoring all the pricks milling around him like he's gliding through the fucking matrix, before coming to a halt and posing a question. What comes next? Often something like this, a filler shot designed to give your eyes something to look at while my voice babbles on about facts. Sometimes it'll slow down to a halt, turn monochrome, and some of those facts will appear one by one on the screen. This is followed by the obligatory shots of overweight people with their faces subtly framed out, after which the report is padded out with a selection of lazy and pointless vox pops.
Usually you get some inane chatter from people.
I think they do have too much. I think what we want to hear is actually what's happening and not what other people think of it.
I hate these sound bites. I don't want some punter's opinion usually. No.
Another bit of dull visual abstraction to plug another gap now before the report segues gracefully into a bit of human interest courtesy of some dowdy man opening letters in a kitchen and explaining how he's been affected by the issue.
When I'm watching the news, I don't really, you know, there's a person talking to me, telling me what's going on, and I don't really listen to what they're saying. It's just news. It's just news.
He, unfortunately, was boring, so to wake you up, this is an animated chart, this is a silhouette representing the average family, and this is a lighthouse keeper being beheaded by a laser beam. As we near the end of the report, illustrative shots of pedestrians and signs and a pipe at a window. And then the final summary, ending on a whimsical shot of something nearby, accompanied by a wry sign-off. If you're lucky, a bit of wordplay fit for a king, or in other words, a regent's treat. Charlie Brooker, Newswipe, London.
Kompott Nummer 195, Steuer-CD. Hallo und herzlich willkommen zum 195. Kompott, den ich am heutigen wirklich sehr kalten Freitag, dem 5. Februar 2010 aufgenommen habe.
It is 13, 39.
Jawohl, ja. Und es ist heute so schlimm kalt, dass es nämlich überall arschglatt ist. Plus, ich habe mir noch eine Erkältung zugelegt, damit es dann auch richtig Spaß macht. Die Erkältung hat mich allerdings weniger stark behindert als die Glätte, weil, es muss gestern irgendwie warm genug gewesen sein, oder in den letzten Tagen auf jeden Fall irgendwie auch mal warm genug gewesen sein, dass hier von dem rumliegenden Schnee die oberste Schicht geschmolzen ist. Zumindest überall, wo Leute langgelaufen sind. Und dann war es über Nacht wieder so kalt, dass die oberste Schicht wieder gefroren ist. Was jetzt heißt, ich habe hier überall lustige Eisschichten. Ja, da habe ich dann auch schon mit Hügeln und Bergen gekämpft. Weswegen ich das Intro jetzt nicht ganz da aufnehme, wo ich normalerweise Intros aufnehme. Aber da hätte ich einen Hügel hochgemusst. Und ich weiß ganz genau, dass ich jetzt heute nicht Hügel hochkomme. Ja, so. Wo ich allerdings hinkomme, ist wieder der klassische Dreiteiler, zwei Teile Politik, ein Teil, noch Tech und Space mit großer Mafia-Ecke. Und das Intro habe ich bei YouTube piratisiert. How to report the news. Ist auch rein vom Angucken her sehenswert. Könnt ihr mal bei YouTube suchen. So, und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich nicht nur mit einem Hügel kämpfen musste, gar nicht so einfach einen Weg hochzukommen, wenn man keine Bodenhaftung hat, in der sich nicht ganz so viele Blöcke verstecken, aber dafür Krankenkassenzusatzbeiträge auch nochmal beäugt werden und alle möglichen anderen Politikmeldungen. Cheep, cheep, 2 Grad, broken, klausige, chillige Greetings. Die 2 Grad fühlen sich wie minus 2 oder minus, was waren's, 5 an. Wind macht 24 bis 39 oder 26 km/h aus dem Southeast. Nachdem ich eben festgestellt habe, dass meine Bankkarte sich verdünnt hat, habe ich mir gerade mal bei der Bank eine neue bestellt und die alte sperren lassen. Löschen statt sperren. So. Immerhin habe ich auch noch Geld bekommen. Da bin ich dann wieder. Bin das jetzt ich oder höre ich mich rechts gerade irgendwie einfach lauter? Was auch immer. Im Zweifelsfall ist es wahrscheinlich eher der Kopfhörer, der nicht richtig sitzt. So, da bin ich dann jedenfalls wieder. Klingt aber wirklich komisch. Moment. So, was auch immer da jetzt ist. Egal. Laut Aussteuerungsanzeige bin ich ungefähr in der Mitte. Und hier ist übrigens immer noch glatt. So, was hätten wir denn inhaltlich? Inhaltlich hätten wir erstmal den Krankenkassenzusatzbeitrag, der natürlich noch weitergegangen ist. Und zwar ging es erstmal los mit der Meldung, die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel zu senken, würde nicht helfen. Im Kampf gegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen ist eine Senkung der Mehrwertsteuer für Medikamente nach Meinung der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Malu Dreyer, SPD, keine Lösung. Dies wäre zum jetzigen Zeitpunkt völlig unangebracht. Im Moment muss es darum gehen, die Ausgabenseite des Gesundheitswesens wieder einigermaßen in den Griff zu bekommen, sagte die Ministerin in einem dpa-Gespräch in Mainz. Wo man ja irgendwie ganz blöd meinen könnte, wenn da weniger Mehrwertsteuer fällig wird, sinken vielleicht auch die Endverkaufspreise, was dann effektiv heißen könnte, dass die Medikamentenpreise sinken könnte, was dann wiederum heißen könnte, dass dann vielleicht auch die Arzneimittelausgaben insgesamt für die Krankenkassen sinken können. Aber sie ist der Meinung, das würde nicht helfen. Hier ist wirklich glatt. Wutsch. Ich will doch hier nur hoch. Gar nicht so einfach. Schlitter. Dann bleibe ich hier unten. Das ist hinterhältig. Man muss hier etwa bei den Strukturen schauen, bei den Kassen, die Zusatzbeiträge erheben. Möglicherweise könnten Verwaltungskosten mit Fusionen oder Kooperationen gesenkt werden. Von Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler, FDP, hätte sich die Ministerin ein rasches und beherztes Eingreifen gewünscht. Er war da viel zu passiv. Er hätte viel, viel früher handeln müssen. Seinen geplanten Gespräche mit Vertretern der Pharmazie müssten dann auch Taten folgen. Es ist ja seit Monaten klar, dass wir gerade im Arzneimittelbereich erhebliche Ausgabensteigerungen haben. Und da darf man natürlich nicht zuschauen als Bundesgesundheitsminister, sondern man muss überlegen und handeln. Nach Einschätzung Dreyers sind verschiedene Maßnahmen denkbar, um die Leistungen für die Krankenkassen bezahlbar zu erhalten. Beispielsweise könnten die Rabatte für Arzneimittel erhöht oder die Medikamentenpreise per Gesetz in Schach gehalten werden. Zusatzbeiträge sollten dagegen vermieden und es sollte sehr verantwortungsvoll damit umgegangen werden, betonte die Ministerin. Ha, jetzt bin ich hier doch noch hochgekommen. Nach der gemeinsamen Ankündigung von 8 Kassen, diesen zusätzlichen Obolus zu erheben, dränge sich der Verdacht des gemeinsamen Vorgehens auf. Ob dieser begründet sei, müsse jedoch die Überprüfung ergeben. Ich rate den Versicherten, die Krankenkasse zu wechseln. Was nicht so unheimlich viel bringt, weil inzwischen haben noch mehr Krankenkassen einen Zusatzbeitrag angekündigt. Na, also da geht es... Es gibt, ich weiß gar nicht, ob noch weitere 8-Euro-Kassen gekommen sind. Auf jeden Fall gibt es auch Kassen, die 12 Euro haben wollen. Für 12 Euro brauchst du dann allerdings schon eine Einkommensüberprüfung, ne, weil das wäre sonst zu viel. 8 Euro ist, glaube ich, irgendwie der Höchstbetrag, den man kriegen kann, ohne dass man jetzt dann schon gleich das ganze Verwaltungsgeblub in Gang setzen muss, um eben zu gucken, ob sich die Leute, von denen man das Geld haben will, das überhaupt leisten können. Lieder. Aber ja. Und was es auch schon gibt... Kassen, die den Höchstbetrag nehmen, nämlich 1% des beitragsrelevanten Gehaltes, was bei einer Höchstgrenze von 37,50 Euro waren es, glaube ich, endet. Weil da liegt irgendwie die Beitragsbemessungsgrenze irgendwo in der Region. Also bis zu 37,50 Euro. Wobei da jetzt die Kassen, die das verlangen, die tönen rum, das sei ja die gerechteste Methode. Weil das ist ja tatsächlich 1% des Gehalts und nicht ein fixer Betrag. Die 8 oder 11 oder was weiß ich nicht Euro sind ja fixer Betrag. Ja, aber Rösler will ja auf den fixen Betrag hin und nicht auf irgendwas, was halbwegs gerecht wäre. Na, von daher, ja. Jedenfalls am Samstag habe ich mir das Ding hier aufgeschrieben. Der Pinkwart, der krampft dann. Nicht nur, dass er irgendwie die Mehrwertsteuersubventionen für Hoteliers zurückdrehen will. Nein, der krampft auch noch bei den Zusatzbeiträgen, die er stoppen will. Berlin. Die Debatte über Zusatzbeiträge für Kassenpatienten geht weiter. FDP-Vize Andreas Pinkwart fordert, die Abgabe zu stoppen. Die FDP solle darüber mit dem Koalitionspartner sprechen, sagte Pinkwart in Berlin. Gesundheitsminister Philipp Rösler hatte hingegen gesagt, die Zusatzbeiträge sollten sozial gestaltet werden. Erst am Wochenende hatte Pinkwart auch überraschend gefordert, die Senkung der Mehrwertsteuer für das Hotelgewerbe wieder rückgängig zu machen. Ja, also die dpa-Meldung kommt von Montag. Und stoppen lassen, tolle Idee. Das wird die christlich zensierende Union ja auch wollen, weil die christlich zensierende Union ja schließlich mit der SPD zusammen dieses Gesundheitsfondsmodell da geschnitzt hat. Die wollten das so, oder zumindest ist das nicht so sehr gegen deren Willen gewesen, dass sie das jetzt mal eben auf Fingerschnipp wieder aufgeben, wenn die FDP angerannt kommt. Aber ja, ne, der Kerl hat die Hose einfach nur voll. Er macht Wahlkrampf und irgendwie ist ihm wohl zugetragen worden, dass die Umfrageergebnisse im Moment nicht danach aussehen, als könnte Schwarz-Gelb da nochmal was werden. Das sieht eher aus, als also die nächste kleinste Gemeinsamkeit wären dann Schwarz-Grün. Was auch nicht wirklich helfen würde, aber ja. So, und Rösler, der will dann nämlich weg. Der will einfach schlicht und ergreifend weg, weil da gab es die Tagesschau-Meldung, für Gesundheitsminister Philipp Rösler ist das Modell einer Kopfpauschale im Gesundheitssystem ohne Alternative. Es lohnt sich, neue Wege zu gehen. Es ist wesentlich gerechter, verteidigte der FDP-Politiker sein Konzept in der ARD-Talksendung Beckmann. Wenn wir nichts ändern, dann haben die Menschen wieder das Gefühl, dass Krankheit und Gesundheit immer teurer werden, ohne dass es besser wird. Rösler sieht dann sein politisches Schicksal mit der Durchsetzung der umstrittenen Gesundheitsprämie verknüpft. Wenn es mir nicht gelingt, ein vernünftiges Gesundheitssystem auf den Weg zu bringen, dann will mich keiner mehr als Gesundheitsminister haben. Davon gehe ich fest aus. Die Drohung mit dem Rücktritt bringt er noch, bevor irgendwie die Debatte richtig angefangen hat, ne? Weil er hat ja noch nicht mal mehr ein Konzept auf den Tisch gelegt. Alles, was er auf den Tisch legt bisher, sind immer nur die Aussagen, ja, aber er will das. Was immer das denn nun genau ist, das ist wie die Verlage, die nicht sagen können, was sie denn nun eigentlich von Leistungsschutzrecht genau haben wollen. Na? Die Rücktrittsdrohung bringt man normalerweise als letzte Maßnahme, wenn sich abzeichnet, dass es sonst nichts wird. Der bringt sie jetzt also schon am Anfang. Ja, ich meine, wie hieß das in einem Kommentar so schön? Das kann man auch als Versprechen interpretieren. Na, wer ihn loswerden will, der muss einfach nur das Ding jetzt hier stoppen. Keine Ahnung, ob ihn jemand jetzt schon loswerden will. Das weiß ich nicht. Aber die CSU will die Kopfpauschale nicht, sagt sie zumindest. Was dann irgendwie die spannende Frage aufbringt, warum eigentlich, aber ja. Trotz aller Widerstände in der Koalition ist Rösler sicher, dass er CDU und CSU für sein Modell gewinnen wird. Da bin ich sogar sehr überzeugt, Ausrufezeichen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, den hat er auch unterschrieben, sagt Rösler mit Blick auf CSU-Chef Horst Seehofer, der eine Kopfpauschale bislang ablehnt. Und ich glaube, er hat sogar die größte Unterschrift darauf. Dort steht ja unser Modell vereinbart schon drin und am Ende gilt die Vertragstreue für alle Partner. Und das wird auch für die CSU gelten, fügte Rösler hinzu. Rösslers Reformpläne sehen die Einführung einer einkommensunabhängigen Beitragspauschale für Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung vor. Für Geringverdiener soll es einen sozialen Ausgleich aus dem Steueraufkommen geben. Kritiker halten die Reform für nicht finanzierbar. Na, weil entweder der Betrag wird hoch genug, dass der also tatsächlich kostendeckend funktionieren kann, dann wird aber entsprechend auch ein riesengroßer Steuertopf nötig. Na, Steuern, wo haben wir doch jetzt gleich gerade das Problem? Muss der Staat nicht irgendwie sehr demnächst mal ordentlich sparen und hat dann genau Steuergelder nicht mehr zur Verfügung in unbegrenzter Menge? Aber nein, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme. Aber so, gab es am Dienstag jedenfalls diese Meldung. Dann die Regierung bläst sich gerade auf. Gab es irgendwie eine Spiegelmeldung? Die Bundesregierung will offenbar in ihren Ministerien und Behörden rund 1000 neue Stellen schaffen. Das berichtet der Spiegel. Das Kabinett habe eine seit Jahren bestehende Sparvorschrift aufgehoben. Hätten die Ministerien früher durchschnittlich 1,5% pro Jahr und zuletzt noch 0,6% ihrer Stellen einsparen müssen, so gäbe es im aktuellen Haushaltsentwurf für 2010 keine entsprechenden Vorgaben. Na, wir müssen ja auch gar nicht sparen. Wir haben's doch. Was? Wie? War? Wie? Steuerbremse? Nee, da weiß ich nichts von. Nein, das passt schon. Wir haben's doch. Wir haben doch jahrelang mit dem Geld asen können. Dann die FDP, die würde irgendwie die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises noch zum 1. November kippen wollen, sagt die Tagesschau. Der E-Personalausweis wird immer teurer, schreiben der Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Christian Arendt und die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Gisela Pilz in einer gemeinsamen Stellungnahme an die Bild am Sonntag. Obwohl der Sinn des neuen Dokuments von Experten angezweifelt werde, sollte nun weitere 7 Millionen Euro für Werbung ausgegeben werden. Es müsse daher in Erwägung gezogen werden, ob angesichts der angespannten Haushaltslage die Einführung in diesem Jahr leistbar ist oder ob man besser mit der Einführung bis 2020 warten sollte, so die FDP-Politiker. Mit dem gleichen Argument hatte der Bund, der Steuerzahler, die Verschiebung angeregt. Es geht also nicht darum, dass man mit diesem Dokument dann lustige neue Bürgerüberwachungen schnitzen kann, sondern es geht darum, dass es teuer wird. Ja, putzig. Ich hatte eigentlich den Eindruck gewonnen, die Gisela Pilz wäre eher so aus der Bürgerrechtler-Ecke. Aber ganz offensichtlich argumentiert sie ja nicht damit. Ja, Meldung vom Sonntag jedenfalls. Dann Hartz-Zuverdienst. Gab es eine Meldung in der Frankfurter Rundschau. Berlin, mit stärkeren Anreizen sollen Hartz-IV-Empfänger zur Aufnahme einer Vollzeitbeschäftigung bewegt werden. Das sagte Bundesfamilienministerin Christina Köhler, CDU, in der Bild am Sonntag. Für Arbeitslose lohne sich ein kleiner Hinzuverdienst. Bei regulären Vollzeitjobs sei dies nicht immer der Fall. Eine Familie mit 2 Kindern kann dank Hartz IV bis zu 1.680 Euro netto im Monat vom Staat erhalten, sagte die Ministerin. Das muss ein Arbeitnehmer brutto erstmal verdienen. Nebenbotschaft, ne? Man kann bis zu bla bla, aber für 20 Euro kommt der Staat dann pro Kind angerannt und will die wiederhaben. Na, nur nochmal für den Hinterkopf. Das muss ein Arbeitnehmer brutto erstmal verdienen. Die Annahme eines Jobs müsse sich für einen Arbeitslosen richtig auszahlen. Übrigens, Frau mit demselben Nachnamen wie der Herr Hotter. Für den Fall, dass es Ihnen auch noch nicht aufgefallen ist, es gibt da im Moment das kleine Problem, dass es mehr Arbeitslose als Jobangebote gibt. Dass also auf absehbare Zeit eine Vollbeschäftigung überhaupt gar nicht drin ist. Na, aber hier heiße Luft von sich geben, ja, Niedriglohnsektor nennt man das. Die Annahme eines Jobs müsse sich für einen Arbeitslosen richtig auszahlen. Ein Hinzuverdienst von wenigen 100 Euro zu Hartz IV ist eher weniger. Die Union hatte bei den Hinzuverdienstmöglichkeiten Nachbesserungen angekündigt. Die Opposition hält dagegen, dass in Deutschland ein erheblicher Mangel an angemessen bezahlten Arbeitsplätzen herrsche. Ein Konzept der SPD zur Reform der Hartz-IV-Gesetzgebung kündigte SPD-Chef Sigmar Gabriel für Anfang März an. Hessens Ministerpräsident Roland Koch, CDU, hatte zuletzt mit seiner Forderung nach einer strengeren Arbeitspflicht für Hartz-IV-Empfänger Empörung ausgelöst. Regional gestaffelte Hartz-IV-Regelsätze forderte der Chef des Münchner IFO-Instituts Hans-Werner Sinn. Sie sollten in Großstädten bis zu 6% höher liegen als in den strukturschwachen Gegenden, sagte Sinn der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es sei nicht sinnvoll, dass Hartz IV überall in Deutschland gleich hoch sei. Es ist auch nicht sinnvoll, dass Hartz IV für jeden Bürger gleich hoch ist. Na, aber das ist ja damals verkauft worden mit, ja, aber dann haben wir weniger Aufwand. Na, es gab ja auch mal zu Zeiten der Sozialhilfe, dass man, wenn man irgendwie einen neuen Kühlschrank brauchte, weil der alte Kühlschrank sein Leben ausgeröchelt hat, man zum Amt gehen konnte, betteln gehen durfte und dann tatsächlich auch Geld vom Amt bekommen hat, um einen neuen Kühlschrank, oder vielleicht nicht Geld, aber einen Gutschein. Auf jeden Fall konnte man hinterher einen neuen Kühlschrank haben oder einen neueren Kühlschrank. Das ist mit Hartz IV alles abgeschafft worden, weil dann spart man ja Geld bei der Verwaltung. Führt jetzt zu dem spannenden Effekt, dass halt überall derselbe Betrag rumsteht, der mit ziemlich eigenwilligen Methoden ermittelt wurde, wie ja inzwischen immer bekannter wird. Na, wie war das? Nächste Woche ist, glaube ich, irgendwie... Ich habe auf dem 9. habe ich auf dem Zettel, genau. Nächste Woche sagt doch das Bundesverfassungsgericht, wie es denn jetzt den Regelsatz für Kinder findet und vielleicht äußert es sich auch zum Regelsatz für Erwachsene. Wir brauchen unterschiedliche Sätze für München oder Frankfurt an der Oder, forderte der IFO-Chef. Ja, und dann fragt der geneigte Zugucker sich, ob dann die Zahlen auch wieder neu zusammengelogen werden, also geneigte Zugucker wie ich, ob man dann überhaupt noch eine Pauschalabrechnung braucht, ne? Wie gesagt. Hatten wir ja nun gerade. Da habe ich mich ja schon drüber ausgelassen. So, und dann gab es eine Vergewaltschulung. Sankt Blasien, was für ein dämlicher Name. Der Missbrauchsskandal in einer katholischen Eliteschule in Berlin trifft möglicherweise auch ein traditionsreiches Jesuitenkolleg im Schwarzwald. Bla und so weiter. Also kurz zusammengefasst, es gibt mal wieder einen einen katholischen, also in diesem Falle jetzt konkret einen Jesuitenpfarrer, der sich an Untergebenen, an Kindern, an Schülern nämlich vergangen hat. Der hat die missbraucht. Wobei da die berechtigte Frage eines Herrn Küppersbusch ist, Missbrauch, kann man Kinder auch gebrauchen? Also der hat jedenfalls sexuelle Übergriffe begangen und das ist jahrzehntelang gedeckt worden, auch irgendwie von oben, so frei nach dem Motto, nachdem bekannt wurde, dass der sich eben an Kindern vergriffen hat. Da ist er erstmal versetzt worden. Ne? Weil wenn er nicht mehr da ist, dann fällt das ja auch nicht auf. Na, anstatt dass mal irgendjemand zur Polizei gegangen wäre, während die Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen war, weil das sind Fälle, die sollen in den 70er und 80er Jahren gewesen sein. Nö, stattdessen wurde das alles einfach mal lustig unter den Tisch gekehrt. Und inzwischen ist also einfacher Missbrauch ist schon verjährt. Schwerer sexueller Missbrauch, keine Ahnung, wo da jetzt der gigantische Unterschied drin liegt im Detail, aber schwerer sexueller Missbrauch braucht ein bisschen länger, bis er verjährt. Na, aber weil ja mit Eintritt des 18. Lebensjahres der Opfer die 10 Jahre Verjährungsfrist beginnt, ist die Geschichte im Zweifelsfall jetzt schon nicht mehr juristisch verfolgbar. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, ob Jesuitenprediger, die sich an Kindern vergehen, also christlich orientiert und so weiter, ne? Hier, was die C-Parteien da immer rumbrüllen von wegen, ja, und hier unser christlich geprägtes Weltbild, gehört das auch zu den tollen Moralvorstellungen der C-Parteien? Wenn ja, würde mich mal interessieren, wie sie denn mit ihren tollen Moralvorstellungen in Einklang bringen, dass es da Leute gibt, die sich an Kindern vergreifen. Na? Christliche Moral, my ass. Dann Zensursula will Hartz IV zensursolieren. Gab es auch wieder eine dpa-Meldung von der Leyen, Doppelpunkt. Begriff Hartz IV soll verschwinden. Berlin, der Begriff Hartz IV soll nach Ansicht von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen verschwinden. Er sei so negativ besetzt, dass er eine differenzierte Debatte über Langzeitarbeitslosigkeit behindert. Deshalb sei es absolut wünschenswert, dass auf die Dauer das Wort Hartz IV verschwinde, sagte sie der Zeitung Die Welt. Neue Begriffe könne man aber nicht von oben verordnen. Das gehe nur, indem sich das Bild in der Bevölkerung zum Positiven verändere. Was dann als erstes bei mir die Frage aufwirft, was soll sich denn ändern, wenn da ein anderer Begriff steht? Wie wär's mit staatlich verordneter Armut? Na, SVA, kann man es schön abkürzen. Dann fällt es nicht mehr so auf. Oder Bettelgeld. Oder was weiß ich. Was soll sich denn daran verändern? Das Problem ist nicht so sehr der Begriff Hartz IV. Das Problem ist der Inhalt davon. Dass es Leute gibt, die an der Armutsgrenze überleben, die auch gerade so viel Geld kriegen, dass sie überleben können. Hinter denen hergerannt wird, wenn die mal 20 Euro versehentlich vom Staat mehr bezahlt bekommen, als der Staat meint, ihnen zustehen zu müssen. Na? 20 Euro. Dafür rennt der Staat hinter denen her. Hinter den Empfängern von Hartz IV, ne? Weil hier mit Peter Hartz da hat das ja nun überhaupt gar nichts mehr zu tun. Also ist einigermaßen unwahrscheinlich, dass Leute, die Hartz IV als schlimm empfinden, also irgendwie ein nicht unwesentlicher Anteil der Bevölkerung, dass sie daran denken, dass es ja da mit Peter Hartz zu tun hätte, der sich halt auf Volkswagen-Kosten ins Bordell hat bringen lassen. Na? Also, vor allen Dingen, was ändert sich denn, wenn das Ding einen anderen Namen hat? Staatlich verordnete Armut bleibt staatlich verordnete Armut, selbst wenn man es sonst wie nennt. Ne? ALG II heißt es ja offiziell sowieso. Aber hey, Zensursula macht also genau das, was sie bisher als Familienministerin immer gemacht hat, nämlich Symbolpolitik. Nichts anderes als einfache, dumme Symbolpolitik. Man muss doch ein Zeichen setzen. Ja, sie könnte ja mal ein Zeichen setzen, indem sie dafür sorgt, dass da die Sätze angehoben werden. Aber das will sie ja wieder nicht, weil sie will ja nur Zeichen setzen. Dann gibt's da Mediateuer, eine Meldung, die ich aus der Frankfurter Rundschau genommen habe und nicht kopiert habe. Weil Brüderle will einen Kreditmediator einführen. Der soll irgendwie zwischen Kredit Anwärtern und Banken vermitteln, wenn die Banken sich weigern, den Anwärtern Kredite zu geben oder nicht gute Konditionen rüberrücken. Und weil die Regierung ja gerade das Problem hat, dass sie viel zu viel Geld hat, soll der 200.000 Euro pro Jahr kriegen, jeder seiner 8 Untergebenen 15.000 pro Monat, was irgendwie 180.000 pro Jahr sind, wenn ich mich da nicht verrechne. So ein Staatssekretär kriegt übrigens nur in Anführungszeichen 11.000 Öcken jeden Monat. Und den Job soll dann auch noch ein alter Kumpel von Brüderle bekommen. Da frage ich mich doch glatt, ob der Staat einfach irgendwie zu viel Geld hat und wir das alle nur nicht mitbekommen haben oder wie jetzt das da nun eigentlich zusammengeht. Na, auf der einen Seite sparen, sparen, sparen und auf der anderen Seite dann da mal eben 200.000 Öcken für einen Mediator plus für jeden seiner 8 Mitarbeiter im Dunstkreis 15.000 Öcken ausgeben. Klingt für mich wie, da hat jemand das Problem, zu viel Geld zu haben und sucht dringend nach Möglichkeiten, das Geld in eine Wachstumssteigerung zu verlagern. Und zwar Wachstum in so Bereichen wie Porsche oder Luxusjachten oder was weiß ich. Na, also nicht so sehr Wachstum irgendwie in der unwesentlichen Wirtschaft, sondern gleich da, wo es richtig wehtut. Na, aber hey, habe ich mir einfach mal am Montag aufgeschrieben. So, dann am Montag, 1. Februar, sollte ja eigentlich das SWIFT-Abkommen in Kraft treten. Steht zumindest irgendwo da drinne. Und ab dem Tag wäre SWIFT eigentlich, oder hätte SWIFT verpflichtet sein sollen, Daten an die USA rauszurücken. Aber der in Belgien beheimatete Finanzdienstleister SWIFT hat am Montag bestätigt, vorerst keine Daten an die US-Antiterrorfahnder übermitteln zu können. Solange nämlich das EU-Parlament dem nicht zugestimmt habe, gäbe es keine Rechtssicherheit. Na, will heißen, wenn die da Daten rausrücken würden, sagen sie, dann könnte man ihnen ja entsprechend die Hölle heiß machen, da haben sie ja auch recht. Und weil die halt nicht sicher sind, ob nicht doch irgendjemand dann ihnen die Hölle heiß macht, drücken sie lieber nichts raus. Kann auch sein, dass das eine reine Worthülse ist und sie in Wirklichkeit doch Daten rausrücken, aber ja, wenn sie dann jemand dabei erwischt, wird das im Zweifelsfall in der Bevölkerung zu einem großen Nein, wie könnt ihr nur führen. Aber ja, also SWIFT sagt jedenfalls, solange das EU-Parlament da nicht genickt hat, und das EU-Parlament muss ja erst noch nicken, bevor das Ding in Kraft treten kann, bevor das nicht passiert ist, wollen sie keine Daten rausrücken. Wir können die Daten nicht herausgeben, sagte eine SWIFT-Sprecherin am Montag auf Anfrage von ORF.at. Wir sehen das Abkommen als nicht rechtskräftig an, solange die Zustimmung des Parlaments fehlt. SWIFT kann die Daten nur dann übergeben, wenn es eine umsetzbare Vereinbarung gibt. Grund dafür seien auch Terminverschiebungen gewesen. Eigentlich hätte die Abstimmung über das Abkommen schon längst stattfinden sollen, so SWIFT. Aber der Rat hat die Unterlagen zu spät an das Parlament übermittelt. Deshalb kommt es jetzt zu dieser Unwägbarkeit. Na, vor allen Dingen die Leute, die dann rumgebrüllt haben, also auch irgendwie Richtung EU-Parlament, von wegen, ja, die sollen doch aber einfach Ja sagen, weil es entsteht doch eine ganz schlimme Sicherheitslücke. Ja, die Sicherheitslücke bestand den ganzen Januar über, weil Ende Dezember wurde das US-Rechenzentrum abgeknipst oder kriegte zumindest nicht mehr alle Daten. Und Anfang Februar sollte ja erst die Übermittlung in Kraft treten, was effektiv geheißen hat, im ganzen Januar konnte die ganz bösen Terroristen alles an Geld und sonst wohin überweisen, ohne dass es hätte kontrolliert werden können. Na, aber das ignoriert man einfach mal in der Debatte gepflegt. Na, und jetzt ist halt die Frage, was das Parlament sagt. Da kommen wir jetzt zu. Der Innenausschuss des EU-Parlaments hat nämlich gestern, am Donnerstag, mit 39 Nein zu 23 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gesagt, nein, wir empfehlen dem EU-Parlament nicht, oder wir empfehlen dem EU-Parlament, diesen Vertrag nicht anzuerkennen. Nicht anzunehmen. Offizielle Abstimmung ist dann am Mittwoch. So, dann hat die Süddeutsche verkündet, der Missbrauch bei Hartz IV würde zunehmen, was totaler Bullshit ist, weil wenn man da mal in die Meldung reinguckt, stellt man fest, dass sie das aus der Meldung gar nicht herleiten können. Immer mehr Arbeitslose schummeln bei Hartz IV. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf die Jahresbilanz der Bundesagentur für Arbeit. Demnach wurden im vergangenen Jahr fast 2% mehr Straf- und Bußgeldverfahren gegen Hartz IV-Empfänger eingeleitet. Ja, nämlich statt 1,8% der Hartz IV-Empfänger wurden 1,9% der Hartz IV-Empfänger mit Verfahren belästigt. Na, das ist ein gigantischer Mehr. Ein gigantisches Mehr. Und was man bei der Geschichte gepflegt ignoriert, ist die Tatsache, dass das Bundessozialgericht übrigens verkündet, dass die Anzahl Verfahren gegen irgendwelche Beschlüsse von, keine Ahnung, auf 100 irgendwas 90.000 zugenommen hat. Na, 100 irgendwas 90.000 Gerichtsverfahren. Wie hoch war doch gleich der Satz? Wie viele Bescheide haben die Behörden selber noch begradigt? Na, also von wegen, da würden irgendwie schlimme Schummeleien stattfinden, das gibt die Statistik noch nicht her. Aber ja. Die Süddeutsche hat dann auch noch irgendwie verkündet, ja, aber man weiß ja nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. So, leere Verkäufe. FTD laut Nachdenkseiten. Es darf nämlich wieder gezockt werden. Anderthalb Jahre nach der Lehman-Pleite nimmt die Aufsichtsbehörde BaFin das Verbot von riskanten Wetten auf deutsche Finanztitel zurück. Die Lage an den Finanzmärkten habe sich während der vergangenen Monate so weit verbessert, dass auf eine weitere Verlängerung der Notfallmaßnahme verzichtet werden könne, teilte die BaFin mit. Bei Leerverkäufen wetten Investoren wie Hedgefonds auf fallende Kurse. Sie leihen sich Aktien von anderen Anlegern, verkaufen diese Papiere und versuchen sich anschließend billiger wieder einzudecken. Bei ungedeckten Leerverkäufen haben sich die Investoren noch nicht einmal die Papiere geliehen, was die Risiken weiter erhöht. Diese Geschäfte können den Abwärtstrend einer Aktie drastisch beschleunigen. Na, da wird uns also seit die Finanzkrise in Kraft ist, wird uns verkündet, dass sowas nie wieder passieren darf und dass das da ja den Untergang eingeleitet hat. Und dann hebt die Aufsichtsbehörde einfach mal das Verbot auf. Na, da fragt der geneigte Zugucker, also ich, sich dann gerade wieder, was soll das eigentlich? Wen versuchen die da gerade zu verarschen? Okay, uns alle. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Warum versuchen die so plump, uns alle zu verarschen? Das wiederum weiß ich nicht. Habe ich mir jedenfalls am Dienstag rausgeholt. Dann am Mittwoch habe ich mir von der BBC via Fefe aufgemalt, dass Israel zugegeben hat, dass sie übrigens weißen Phosphor gegen Palästinenser im Gazastreifen eingesetzt haben, nämlich in Absatz 108 eines Dokuments, was sie am Freitagabend rausgelassen haben. Aber hey, die Israelis sind doch die Guten, ne? Phosphor gegen Bevölkerung, das war übrigens Kriegsverbrechen. Das ist nach Genfer Konvention verboten. Und zwar nicht so frei nach dem Motto, das ist verboten, es sei denn, man hat irgendwie eine gute Begründung, sondern das ist verboten. Oder anders ausgedrückt, Israel hat zugegeben, dass sie beim Gazakrieg letztes Jahr Kriegsverbrechen begangen haben. Na, und die verantwortlichen Offiziere, die kriegen ein Du, mach das nicht nochmal. Jetzt haben wir übrigens um 12. So, dann gibt's den Zyberkrieg. Polizei und Politik Deutschlands übten sich auf dem 13. Europäischen Polizeikongress im Schulterschluss. Wir haben gemeinsam für die Sicherheit im Internet zu sorgen, verkündete der Bundestagsabgeordnete Clemens Binninger, CDU, und dabei, weil eines sehr jungen Publikums, das größtenteils aus Polizeischülern und Schülerinnen bestand, am Dienstag in Berlin. In seiner Rede skizzierte Binninger ein düsteres Szenario ständiger Attacken, ein Internet voller Botnetze, in dem Deutschland auf dem 3. Platz des Länderrankings mit gekaperten Computern steht. Als besonders furchterregend bezeichnete Binninger die Drive-by-Downloads, weil sich niemand gegen diese Bedrohung wirklich schützen könne. Auch die Auflösung der Privatsphäre durch soziale Netzwerke wie Anführungszeichen YouTube und Twitter Anführungszeichen wurde vom Abgeordneten kritisiert. Binninger verglich den Feldversuch mit der Gesichtserkennung im Mainzer Bahnhof mit der Möglichkeit, via Google Gesichtserkennung nach Personen im Internet zu suchen und fand dies bedenklicher als gesetzlich erlaubte Fahndungsmethoden, wie die Online-Durchsuchung, die er ausdrücklich als wichtiges Werkzeug der Polizei lobte. Mir ist ja schon übel. Wichtiger als die Online-Durchsuchung sei jedoch die zügige Verabschiedung des BSI-Gesetzes durch Bundestag und Bundesrat gewesen. Wir haben etwas getan, das überfällig war gegen die Gefahren des Zyberspatze, erklärte Binninger. Mit dem Gesetz komme dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Internetbedrohungen zu. So sei es nicht nur die Deutsche Zentralstelle für IT-Sicherheit in einer wichtigen Warnfunktion vor unsicherer Software, sondern erfülle eine Abwehrfunktion, indem es den gesamten Kommunikationsverkehr der Bundesbehörden auf Schadsoftware scanne. Ich höre ja schon auf. Dann gab es aus München nochmal eine Meldung, Videofail, weil den Flughafenkontrolleuren fehlte einfach ein Videogerät. Bei der Panne in der Sicherheitsschleuse am Münchner Flughafen soll den Kontrolleuren bei der Suche nach dem Verdächtigen simple technische Grundausstattung gefehlt haben. Nach meinen Informationen hat es etwa 35 bis 45 Minuten gedauert, bis ein Abspielgerät für die Videoaufzeichnung gefunden war, sagte der Sicherheitschef des Frankfurter Flughafens. Vor 2 Wochen war ein Mann den Kontrolleuren am Münchner Flughafen entwischt, obwohl ein Scanner seinen Laptop als sprengstoffverdächtig gemeldet hatte. Immerhin, die Videos können so nicht missbraucht werden. Na, weil wenn man die Videos nicht angucken kann, können sie auch nicht sofort missbraucht werden. Das kann dann erst später passieren. Na, keine Ahnung, ob sie den Mann inzwischen mal irgendwie ausfindig gemacht haben. Wahrscheinlich eher nicht. Weil wäre ich der, würde ich an seiner Stelle mich von Deutschland fernhalten in näherer Zukunft. So, dann gibt es noch Sparchenland. Die EU gibt nämlich Athen bis 2012 Zeit zum Defizitabbau. Brüssel, das hochverschuldete Griechenland, muss bis 2012 heftige Einsparungen vornehmen. Das entschied die EU-Kommission heute in Brüssel. Dazu sind harte Einschnitte für die Bürger und Unternehmen nötig. Dazu gehören die Abschaffung von Steuerausnahmen, ein Einstellungsstopp im öffentlichen Dienst und Gehaltskürzungen bei Staatsbediensteten. Die Schuldenkrise in Griechenland drückt auf den Euro. Die Kommission nimmt mit dem Schritt den griechischen Haushalt unter strikte Kontrolle. Es sind regelmäßige Berichte fällig. Na, weil Griechenland hat, da sind irgendwie größere Schulden aufgetaucht, von denen vorher niemand gewusst haben will. Huch. Gab's also hier am Mittwoch die Meldung. Dann kleine Einstellung. Es sieht danach aus, dass die Bundesanwaltschaft gegen den Oberst Klein das Verfahren einstellen wird, gar nicht erst irgendwie ein Gerichtsverfahren eröffnen wird, was dann irgendwie die Frage aufwirft, mit welchen Maßstäben die da eigentlich messen. Na, weil, er wird sich im Untersuchungsausschuss des Bundestages, wird er zwar antreten, weil das muss er, wird er aber nichts aussagen. Gar nichts oder nur eine vorbereitete Erklärung abgeben. Es gebe entsprechende Signale. Klein muss auf jeden Fall kommen, so ein Ausschussmitglied, denn er sei vorgeladen. Die Vernehmung, die am 11. Februar stattfinden soll, werde nicht öffentlich sein, und zwar voraussichtlich auf der Präsidialebene des Bundestages, zu der Journalisten keinen Zugang haben. Blub. Generalbundesanwaltschaft prüfte derzeit, ob sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Oberst einleiten soll. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger soll aber bereits entschieden worden sein, dies nicht zu tun. Generalbundesanwältin Monika Harms sei zu dem Schluss gekommen, dass Klein nicht gegen das Kriegsvölkerrecht verstoßen habe. Dies werde sie in den nächsten Wochen mitteilen lassen. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, was hätte er eigentlich tun müssen, um doch gegen das Kriegsvölkerrecht zu verstoßen. Persönlich hingehen und Kinder erschießen? Na, also, ich weiß nicht, was soll der noch eigentlich getan haben? Vor allen Dingen das Ganze, ne, hier Jung und sein Geschreie von wegen, das geht doch gar nicht, dass ein Verfahren gegen den eröffnet wird. Na, wenn dann nicht mal mehr ein Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnet wird, fragt der geneigte Zugucker, also schon wieder ich, sich, was zum Kuckuck soll das eigentlich? Na, die ganze Aufregung von wegen, das kann doch nicht sein, dass die Staatsanwaltschaft mal guckt, ob das überhaupt mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Ja doch, na klar kann das. Na, habe ich mir hier gestern jedenfalls rausgeschrieben in die Meldung. So, und dann sind wir nämlich auch schon bei der Musik. Wo hier der letzte Track von All Meadow, der ja bekanntlich Rob Costlow remixt, auftreten darf. Und zwar der letzte Track aus dem Album Switch On, was auch das einzige Album ist, was es bei Magnatune von All Meadow gibt, der da Rob Costlow remixed hat. Und der letzte und 10. Titel trägt den Namen Return to Flat Rock, ist 5 Minuten 44 lang. Zu finden ist das Ganze, wie gesagt, bei magnatune.com, da auch als legaler, kostenloser Download, wenn man weiß, dass man auf den License-Button klicken muss. Ja. Und danach gibt es, wie letzte Woche, Mr. Jindru Oettinger. Es macht so viel Spaß, sich über den lustig zu machen. Oettinger, der bei irgendwie Presspoint und mutmaßlich, wenn ich das so richtig interpretiere, was er da so von sich gibt, muss das gewesen sein, kurz nachdem das EU-Parlament ihn befragt hatte. Das ist die Geschichte, wo er dann sagt, ja, und die waren ja ganz doll kompetent, wo sich mir die Frage aufdrängt, warum zum Kuckuck nimmt sich eigentlich Oettinger das Recht raus, seine Befrager als kompetent zu titulieren? Nimmt er sich dann auch das Recht raus, sie als nicht kompetent zu titulieren? Weil er ist derjenige, der da inkompetent ist. Zumindest was die Sprache angeht. Aber ja. Ja, und nachdem ich die Originalmeldung in Teil 1 hatte, dass er jetzt nachsitzen muss, der soll 5 Jahre Englisch in der Schule gehabt haben. Könnt ihr mal genau hinhören, ob ihr da 5 Jahre Englisch raushört. Also ich höre sie nicht. Ja, ist jedenfalls 1 Minute 3 Sekunden lang. Und das kriegt ihr dann auf die Ohren. Und ich sag dann, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt. Kein Danke für den glatten Schneebelag hier. Aber hier hinten geht's jetzt. Aber wenn ich da hinten in den Berg wieder rauf muss, dann habe ich gleich ein Problem. Ja. Genau, ich sag dann einfach mal viel Spaß mit Return to Flat Rock von All Meadow und dem Presspoint von Oettinger. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Quiet, please.
Ladies and gentlemen, 3 hours of constructive questions and in a good atmosphere. I think the committee was very competent, good prepared, and I'm sure there is a chance for a good partnership next year between these both committees and with me, my new function, for a big issue, for the issue to bring energy in a full sense to a European level, with many intentions of the Parliament, some intention of me, with good work last year by my colleague Pilbarks. I'm glad to be here in this dossier, and I'm sure the Parliament is with me and not against me. We have all chances to bring energy on a good way.